wir möchten schauen, wie weit zwei Leute kommen, wenn wir uns mal ein halbes Jahr lang hinsetzen und die pädokriminellen Darknet-Foren infiltrieren und dort aggressiv löschen.
Das ist der Investigativjournalist Daniel Moosbrugger. Er recherchiert seit Jahren in der pädokriminellen Szene. Und er erzählt uns heute über eine Recherche, die vorher so noch niemand gemacht hat. Er und sein Kollege Tobias Hübers haben sich ein halbes Jahr lang in eine Dachgeschosswohnung zurückgezogen, um das zu versuchen, was Ermittlern bisher nicht gelingt. Pädokriminelles Material endgültig aus dem Netz zu löschen. Woran scheitern die Behörden? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 21. März. Hallo Daniel.
Hallo Viktoria. Wir sind im Dachgeschoss eines Berliner Altbaus, Hinterhof, vierter Stockwerk, kein Fahrstuhl. Man muss sich hochschuften und ist in einem kleinen Dachboden, niedrige Decken. Es ist ein kleiner Raum, vielleicht 40 Quadratmeter. Dort steht nicht viel mehr als zwei Schreibtische, zwei Stühle, ein Sofa und vor allen Dingen viel, viel IT-Technik, Kabel, Server, Monitore, Tastaturen, USB-Sticks und 7 oder 8 Laptops überall verteilt.
Das klingt erstmal nach einem unüblichen Setting für eine journalistische Recherche. Was habt ihr da genau vor?
Wir möchten schauen, wie weit zwei Leute, Tobias und ich, kommen, wenn wir uns mal ein halbes Jahr lang hinsetzen und die pädokriminellen Darknet-Foren, die es so gibt, infiltrieren und dort aggressiv löschen. Das heißt, schauen, okay, welche Fotos und Videos von Kindesmissbrauch werden hier eigentlich geteilt, an die Speicherdienstbetreiber melden, schauen, wie lange dauert das, bis die gelöscht werden, schauen, ob die wieder hochgeladen werden, dann wieder hingehen, wieder melden, wieder löschen lassen und so einfach mal schauen, ob es uns gelingt, diese pädokriminelle Darknet-Szene, die es seit 10, 15 Jahren gibt, die immer größer geworden ist, ob nicht konsequentes Löschen in diesen Darknet-Foren ein Weg wäre, diese Szene endlich zu bekämpfen. Das Darknet ist ein ganz abgeschotteter Bereich im Internet. Da braucht man eine spezielle Software für. Und selbst in diesem Darknet sind diese Foren nochmal sehr, sehr versteckt, wo sich Pädokriminelle treffen, um Fotos und Videos auszutauschen, um sich selber zu vernetzen, um sich Tipps zu geben für Straftaten.
Wir sprechen hier von Straftaten an Kindern, also konkret die Darstellung von schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern auf Fotos und Videos, die dort ausgetauscht werden unter Pädokriminellen.
Die Pädokriminellen sind natürlich geächtet in der Gesellschaft. Niemand will aus guten Gründen was mit ihnen zu tun haben. Und deswegen missbrauchen sie das Darknet für ihre Zwecke, nutzen diese Anonymität, die ihnen die Technologie bietet, schamlos aus und ja, haben dort sehr, sehr große Foren mittlerweile auch aufgebaut. Das heißt, wir reden jetzt nicht irgendwie über eine kleine Chatgruppe mit 10, 15 Leuten, sondern wir reden über Foren, die jahrelang operieren, die Zehntausende, manchmal Hunderttausende User-Accounts haben, wo es alles gibt, 24/7 Verfügbarkeit, wo man in aller Regel nicht dafür bezahlen muss. Es kann noch so strafbar sein. Es ist, wenn man erstmal diese Foren gefunden hat, nur wenige Klicks entfernt.
Wie kann ich mir so ein Forum im Darknet denn überhaupt vorstellen? Ist es wie so eine Art YouTube mit illegalen Inhalten?
Die Darknet-Technologie ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, jetzt so riesige Datenmengen dauerhaft verfügbar zu halten, wie wir das jetzt von einer Seite wie YouTube kennen oder so, wo es hunderte Millionen von Videos gibt, die immer abrufbar sind für uns. Dafür ist das Darknet technisch nicht gemacht. Das heißt, die Pädokriminellen brauchen andere Speicherorte und weichen dort auf das normale Netz aus. Das heißt zum Beispiel, sie gehen zu einem Cloud-Anbieter. Das kennen wir alle, wenn wir irgendwie Fotos aus dem Urlaub oder von einer Hochzeit teilen wollen oder vom Geburtstag Videos gemacht haben und die der Verwandtschaft zur Verfügung stellen wollen, dann packen wir das nicht in E-Mail-Anhang oder so, sondern wir legen das in eine Cloud und verschicken den Link und sagen, hey, klick auf den Link, dann kannst du dir die Fotos und die Videos runterladen. Genau das machen Pädokriminelle auch im ganz großen Stil. Sie laden ihre Sachen alle verschlüsselt bei den Cloud-Anbietern hoch. Das heißt, der Cloud-Anbieter kann nicht sehen, was da drin steckt. Sie geben dann diesen Dateien unscheinbare Namen wie Ford Fiesta Modell 2007 oder Familienurlaub 2013 Taiwan. Das heißt, man kann von außen überhaupt nicht sehen, dass da illegales Zeug drin steckt. Aber wiederum in diesen Darknet-Foren selber, dort steht dann ganz genau, hey, unter diesem Link zu diesem Cloud-Anbieter, da findest du 37 Fotos, auf denen ein Junge, ein Mädchen mit diesem Alter macht das und jenes. Und das kannst du dir da runterladen. Diese Foren bestehen daher zu ganz, ganz großen Teilen einfach nur in Anführungsstrichen aus Download-Links, die aber ins normale Netz, was du und ich, was wir alle kennen, verweisen. Und wir haben uns eben die Frage gestellt, okay, warum sagt eigentlich niemand diesen Cloud-Anbietern, dass diese Inhalte bei denen liegen und warum löscht die eigentlich niemand?
Warum wäre das wichtig, dieses Material zu löschen?
Material aus dem Netz zu holen hat zwei ganz wichtige Gründe. Der erste ist, wenn du als Pädokrimineller in so ein Forum kommst, wenn du siehst, hey, das machen alle und es gibt unfassbar viel Material und man kann mit Kindern irgendwie so gefühlt alles machen, was man sich in seinen Gedanken nur irgendwie vorstellen kann, dann kann das eben dazu führen, dass ja die Hemmschwelle sinkt, es auch zu versuchen. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass es für die Betroffenen von sexualisierter Gewalt enorm belastend ist, zu wissen, dass die Aufnahmen, die Taten an ihnen dokumentieren, im Netz frei zur Verfügung stehen, immer noch verbreitet werden und sich Pädokriminelle tagtäglich dazu selbst befriedigen. Und ich habe in den Jahren, in denen ich mich damit befasse, mit einigen betroffen und es gibt immer wieder diesen einen Satz, den sagen alle Betroffenen immer wieder und der heißt, es hört nie auf.
Von der sexualisierten Gewalt, die ich erlebt habe, wurden nicht immer Videos gemacht oder Fotos, aber immer wieder.
Und da hat uns zum Beispiel Lukas Jansen erzählt, dass es für ihn ein Ekelgefühl ist, das nie endet.
Die Namen aller Betroffenen, die ihr hier in dieser Folge hört, haben wir geändert.
Aber ich glaube, kein Mensch fände es gut, wenn von ihm irgendwelche Nacktfotos vom letzten Saunabesuch oder so öffentlich am nächsten Marktplatz ausgehangen werden auf Plakaten. Die meisten Menschen würden sich zu Tode schämen. Ich lebe jetzt seit über 20 Jahren damit, dass von mir solche Fotos auf dem nächsten Marktplatz hängen und ich nie weiß, wer von meinen Nachbarn die alle gesehen hat.
Dieses Gefühl, missbraucht zu werden, das geht auf eine gewisse Art und Weise weiter, weil man halt weiß, okay, der Täter ist jetzt vielleicht weg, ich bin herausgewachsen, ich habe es geschafft zu flüchten, was auch immer, ich habe Hilfe bekommen. Es ist zumindest mal vorbei im Physischen, aber emotional geht es immer weiter, weil man halt einfach sich immer vorstellen muss, dass es irgendwo auf der Welt gerade Leute gibt, die sich diese Sachen nochmal anschauen.
Das ist eigentlich ein ständiger, subtiler Schmerz, den ich gar nicht richtig lokalisiert kriege. Und ich wünschte, dass es nicht so einfach ist, dass jemand mich und andere immer noch konsumiert.
Und sie hat einfach diesen Satz gesagt.
Und ich wünschte, ich hätte jemanden vor mir, der es einfach beenden würde, der es löschen könnte.
Ich wünschte mir, dass ich jemanden hätte, der es einfach löschen könnte. Und das habe ich auch meinem Technikteam dann vorgespielt und habe gesagt, Leute, genau deswegen machen wir das. Damit solche Leute eine Stimme bekommen und damit solche Leute sagen können, liebe Politik, ihr erzählt uns seit Jahren, wie schwierig das ist und was es alles für Gründe gibt. Aber da waren Menschen, die haben das geschafft. Also müsst ihr das als Staat auch schaffen.
Und warum löschen denn die Behörden dieses pädokriminelle Material nicht selbst?
Die Behörden sind in diesen Foren, wenn sie dort aktiv sind, rein täterorientiert unterwegs. Das heißt, sie interessieren sich weniger dafür, was wird hier eigentlich an Material verbreitet, sondern wer verbreitet das? Und die Frage, was verbreitet wird, also welche Bilder, welche Fotos, welche Videos, die ist immer nur dann wichtig, wenn man einer bestimmten Person eine Straftat nachweisen möchte. Und man möchte also Nutzer ausfindig machen, die zum Beispiel besonders viel Material verbreiten, die gewisse Rollen übernehmen, zum Beispiel Moderatorentätigkeiten oder eben natürlich die ganz dicken Fische, diejenigen, die diese Foren betreiben. Und die Logik dahinter ist letztlich relativ simpel. Man argumentiert, okay, wir haben beschränkte Ressourcen, wir konzentrieren uns auf die dicken Fische und wenn wir die ausschalten, dann nehmen wir eine ganze Plattform vom Netz, dann ist die nämlich weg. Und da kann erstmal niemand widersprechen, das ergibt irgendwie total Sinn. Das Problem ist allerdings das, was ich vorhin erklärt habe, diese Infrastruktur ist halt zweigeteilt. Du hast zwar diese Foren im Darknet und die kannst du dann vielleicht auch mal irgendwann abschalten, aber die Inhalte selber, die liegen ja ganz woanders. Es führt dann wirklich zu so vollkommen absurden, ich kann das nicht anders sagen, absurden Verfahren, dass eine Polizeibehörde 2, 3, 4, teilweise 5 Jahre lang ermittelt, irgendwann endlich diese Plattform abschaltet und nach 2, 3 Wochen ist alles wieder da. Alles.
Weil es nicht richtig gelöscht wird, sagst du?
Das kommt im Werkzeugkasten, sage ich mal, der Strafverfolgungsbehörden in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern schlichtweg nicht vor. Das machen die einfach nicht. Also wir haben es wirklich nicht verstanden erst. Warum löscht hier niemand? Das ist doch so offensichtlich, dass man das löschen könnte. Und haben das dann schon einmal gemacht, einmalig als Test. Und das haben wir 2021 veröffentlicht als Recherche für Panorama und Steuerung F.
Das hier ist wirklich
krass.
Das ist das größte Forum der Welt, in dem Aufnahmen von Kindesmissbrauch getauscht werden. Und wir haben es fast lahmgelegt.
Man muss halt dazu sagen, es ist halt als Journalisten nicht unsere Aufgabe, das Internet zu säubern, sondern wir haben halt damals nur ein Forum, einmal alle Links eingesammelt, einmal an die Dienste gemeldet und einmal gezeigt, hey, das würde doch eigentlich gehen. Und damals war auch schon der Aufschrei ziemlich groß und die Verwunderung im politischen Betrieb, der Schock bei Betroffenen, die Wut bei denjenigen, die das selber betrifft.
Ein klares Signal geht von dieser Innenministerkonferenz auch beim Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie aus.
Das ist der bayerische Innenminister Joachim Herrmann im Sommer 2022.
Wir müssen diese Verbrechen sofort aus dem Netz tilgen, losgelöst von konkreten Ermittlungsmaßnahmen. Die technischen Möglichkeiten dazu gibt es, ohne dass den Ermittlern etwas verloren geht.
Gleichzeitig gab es auf Behördenseite, als die Kamera aus war, sofort so Reflexe. Ja, klar, einmal kann man das machen. Aber wenn man das dauerhaft machen würde, nee, so einfach ist das gar nicht, wie Sie sich das vorstellen. Und das hat mich tatsächlich damals schon sofort geärgert. Und deswegen haben wir die kühne These aufgestellt und haben gesagt, das schaffen wir zu zweit. Wir setzen uns dahin ein halbes Jahr und ich habe das so grob überschlagen und habe gesagt, das müssten wir eigentlich hinkriegen, ein Informatiker und ich. Und wir wollten dann aber auch sehen für uns selber, wozu führt das eigentlich, wenn wir das jetzt ein halbes Jahr durchziehen und dauerhaft, permanent, ganz konsequent löschen.
Ja, und damit sind wir wieder in der 40 Quadratmeter Dachgeschosswohnung in Berlin. Warum habt ihr das ausgerechnet da gemacht?
Dieses Büro haben wir auch deswegen angemietet, weil das natürlich ein sehr besonderes Projekt ist, wo wir auch hohe juristische Anforderungen haben. Also wir müssen sicher gehen, dass dieses Material, womit wir arbeiten, dass das auf keine Fall in falsche Hände geraten kann. Deswegen haben wir uns sehr bewusst dafür entschieden, jetzt nicht irgendwie im laufenden Betrieb eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders zu machen, sondern eben diesen abgetrennten Bereich zu schaffen, um ja dort eine komplett eigene Sicherheitsarchitektur aufzubauen, in der wir autonom sind und ja sicher und professionell und verantwortlich handeln konnten.
Also ihr baut da in der Wohnung eure Rechner auf und Kameras und dann, was macht ihr dann genau?
Wir haben versucht, diese Foren letztlich technisch zu infiltrieren und auszuwerten. Man macht das mit sogenannten Crawlern, also Krabbeln aus dem Englischen. Das sind Programme, die sich letztlich vorkämpfen, von Stück zu Stück, von Link zu Link. Analysieren sie dieses Forum und dann gehen die Schritt für Schritt vor und laden letztlich die Textinhalte dieser Foren komplett herunter, sodass wir die bei uns lokal in der Datenbank haben. Die größte Herausforderung dabei waren sogenannte Captures. Das heißt, das sind so Bilderrätsel, die wir auch alle kennen, mit Zebrastreifen, die wir finden müssen im Bild, oder Fahrräder oder Hydranten.
Also diese Tests, die man dann machen muss, um zum Beispiel zu zeigen, dass man kein Roboter ist. Und dann ist da so ein Kästchen mit mehreren Fotos und dann steht da, finde alle Zebrastreifen, alle Autos oder sowas.
Ganz genau. Und genau die haben die auch eingeführt, allerdings nicht mit Zebrastreifen, sondern mit Missbrauchsdarstellung. Das Argument der Pädokriminellen war, okay, man muss diese illegalen Captures lösen, um ins Forum zu kommen.
Also als Abschreckung haben die Betreiber dieser Foren sich eigene Captures gebaut aus Fotos mit Missbrauchsdarstellungen.
Genau, man musste dann zum Beispiel, ich versuche jetzt das harmloseste aller Beispiele zu nehmen. Es war ein Forum, wo sich nur Pädokriminelle getroffen haben, die Interesse an Mädchen haben. Und das Capture bestand dann eben darin, dass man 9 Fotos gesehen hat von missbrauchten Kindern und davon waren 3 Mädchen und 6 Jungs. Und man musste dann auf die Mädchenkörper klicken und nicht auf die Jungskörper. Und in den Fällen mussten wir dann diese Sachen auch sehen, denn sonst wäre die Recherche natürlich da schon zu Ende gewesen. Also dann hätten die Pädokriminellen gewonnen. Das dürfen wir als Journalisten auch juristisch in solchen Ausnahmefällen und haben das dann eben in sehr begrenzten Einzelfällen uns angeschaut. Denn was wir gemacht haben, ist, wir haben eine KI trainiert, die diese Captures automatisiert gelöst hat. Aber dieses Training, das ja, mussten wir natürlich erstmal selber machen. Das heißt, wir mussten dann der KI beibringen, wie sie, um jetzt bei dem Beispiel von eben zu bleiben, wie sie einen nackten Jungskörper von einem nackten Mädchenkörper unterscheidet. Und das kann man nur machen, indem man ja der KI Beispielmaterial gibt.
Ich stelle mir das nicht leicht vor. Wie war das für euch, mit diesem Material umzugehen auf die Art und Weise?
Das war natürlich sehr schwer. Also es gab auch Captures, das war noch okay. Da ging es dann nicht um Missbrauchsdarstellungen, sondern um gewisse Körperpositionen, sage ich mal. Aber die Kinder waren angezogen. Aber alles, was natürlich in Richtung Missbrauch geht, ist schwer. Und das Absurde ist natürlich, die Pädokriminellen haben das nicht gemacht, um Strafverfolgungsbehörden auszutricksen. Denn von denen wussten sie, von denen lauert eh keine Gefahr. Also sie haben auch dezidiert in den Foren geschrieben, diese Captures sind wegen uns da.
Ach, die haben sich konkret auf eure vorherige Recherche bezogen?
Ja, ja. Die haben sich ganz konkret auf unsere Recherche bezogen und die haben sich auch ganz konkret auf mich bezogen. Das ist auch das Herz rutscht einem auch in die Hose, wenn man in so einem Pedoforum ist und dann liest man auf einmal seinen Namen und Analysen, wie wir vorgegangen sind. Und es gab manche Administratoren, die haben das wirklich versucht, uns damit abzuhalten und haben wirklich extrem eklige Bilder genommen. Das war auf Deutsch gesagt richtig scheiße. Das waren blöde 2 Tage in meinem Leben mit Bildern, die ich nie wieder vergessen werde.
Ihr überwindet also die Captures und euer Programm. Der Crawler lädt sich die Links aus den Foren herunter. Was macht ihr dann mit diesen Links zu dem Material?
Aus diesen Foren haben wir dann eben diese Download-Links extrahiert, haben also geguckt, okay, wo soll man hier draufklicken, um sich Fotos oder Videos herunterzuladen. Und diese Links haben wir dann in große Listen zusammengepackt, haben geschaut, okay, funktioniert der Link noch, ja oder nein? Und wenn er noch funktionierte, haben wir sie der entsprechenden Firma, die den Speicherplatz anbietet, geschickt und haben gesagt, hey, wir haben hier diese Darknet-Foren ausgewertet, da wird Kindesmissbrauch geteilt und hinter diesen Links zu deinem Service liegt verschlüsselt Kindesmissbrauch. Und die Firmen haben das dann in allen Fällen auch gelöscht. Bei manchen ging es sehr, sehr schnell, wenigen Stunden. Bei manchen hat es ein bisschen gedauert. Also wir reden halt dann pro Firma nicht über 5 bis 10 Links, sondern wir reden über mindestens ein paar wenige Tausend, manchmal mehrere 10.000 von solchen Links, die wir denen geschickt haben. Da wollten die natürlich schon wissen, Moment mal, kann ja erstmal jeder kommen. Manche wollten dann so ein paar Stichproben haben und haben dann offenbar ein paar der Entschlüsselungen knacken können. Aber dann haben wirklich alle das aus dem Netz entfernt von ihren Servern.
Wenn du jetzt sagst, ihr habt zehntausende Links jeweils an verschiedene Anbieter geschickt, wie viele Links habt ihr insgesamt geschickt? Von wie viel Bild- und Videomaterial reden wir hier?
Insgesamt über 310.000 Links und hinter jedem Link können sich Dutzende oder Hunderte Fotos verbergen oder Videos. Es ist schwierig zu sagen, was jetzt die genaue Menge an Fotos oder Videos oder so ist, aber wir haben das zumindest mal so runtergebrochen, dass wir eine Datenmenge von 21,6 Terabyte aus dem Netz geholt haben. Das sind 21.600 Gigabyte. Das wäre so viel, wie wenn man sich circa 1,5 Jahre 24/7, also Tag und Nacht, 7 Tage die Woche, 1,5 Jahre lang Videos von Kindesmissbrauch in hochauflösender Qualität auf einem HD-Fernseher anschauen würde. Also das ist das, was wir an Datenmenge aus dem Netz geholt haben. Und
innerhalb von wenigen Monaten, ne?
Innerhalb von 1/2 Jahr, ziemlich genau, ja.
Was ist dann passiert? Also welche Reaktion gab es dann in diesen Darknet-Foren, als plötzlich, ja, du hast ja gesagt, Hunderttausende dieser Links offline sind?
Es war gar nicht, interessanterweise gar nicht so sehr so ein kollektiver Schock. Aber so nach 4, 5 Wochen haben sie dann sehr schnell gemerkt, okay, irgendwas ist hier anders. Irgendwer scheint hier aktiv diese Foren zu durchsuchen. Und es war auch wirklich eine Verzweiflung zu spüren. Einige User haben schon nach wenigen Wochen oder Monaten geschrieben, dass sie sich verabschieden aus diesen Foren, weil es einfach nichts mehr zu holen gibt. Und schlussendlich ist dann das passiert, womit ich selber auch ehrlicherweise überhaupt nicht gerechnet habe. Es haben Foren einfach abgeschaltet. Also Administratoren haben den Stecker gezogen, weil sie einfach gesagt haben, okay, es gibt hier keine Inhalte mehr, weil alles gelöscht wird. Das war schon für mich sehr überraschend, weil ich es nicht gedacht hätte, dass es in Anführungsstrichen so einfach ist, so große pädokriminelle Foren vom Netz zu nehmen. Also das war schon etwas, wo ich dachte, okay, ich war dann wirklich sehr gespannt, was da noch an Verteidigung kommen könnte von Strafverfolgungsbehörden, weil das ist genau das, was sie selber machen wollen. Sie wollen, dass es diese Foren nicht mehr gibt, damit sich die Szene dort nicht mehr treffen kann. Und das haben wir geschafft, nur in Anführungsstrichen durch Melden.
Ja. Wenn das Löschen offensichtlich so viel bringt, den Betroffenen ohnehin, aber eben auch so den Kriminellen das Leben schwer gemacht wird, das tatsächlich vor und dadurch dicht machen, warum machen die Behörden selbst es nicht viel mehr? Wen habt ihr konfrontiert?
Das BKA, die erklären, dass sie eigentlich schon sehr, sehr viel machen. Und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber dass das proaktive Löschen in den Foren nicht gemacht wird, weder von Landeskriminalämtern noch vom Bundeskriminalamt, das kann kein geschöntes Pressestatement der Welt irgendwie kaschieren. Und das hat uns am Ende auch NRW-Innenminister Herbert Reul bestätigt. Wir haben mit ihm ein Interview geführt. Er ist in Deutschland, würde ich schon sagen, einer der ganz führenden Politiker, die sich auch ehrlich dafür einsetzen. Also er hat im Interview ganz klar gesagt, nein, das wird nicht gemacht. Und er wünscht sich selber, dass es schneller wird.
Er wird nicht gelöscht. Also zumindest nicht so, wie ich es mir wünsche. Also ich meine, es wird Fälle geben, immer. Aber nicht das, was wir damals überlegt haben, dass man wirklich sehr grundsätzlich rangeht.
22, 23 war das schon mal Thema auf der Innenministerkonferenz. Da gab es dann eine sogenannte Projektgruppe. Da saßen dann Vertreter von Landeskriminalämtern, Staatsanwaltschaften, das BKA und so weiter drin. Und die haben sich ein paar Mal getroffen, haben überlegt, okay, was können wir machen? Und die haben damals eben ja einfach durchblicken lassen, dass sie keine Ressourcen haben, vor allen Dingen keine Personalressourcen, um jetzt noch mehr zu machen. Es braucht da dann, glaube ich, und das hat einfach damals gefehlt, so ein bisschen so eine Metaperspektive, so nach dem Motto, okay, wir sehen irgendwie schon, klar, jede Staatsanwaltschaft in Deutschland ist irgendwie am Anschlag und die Akten stapeln sich bei Polizeibehörden, das ist nicht anders. Aber am Ende reden wir hier über, worüber reden wir? 3, 4, 5 Leute für ganz Deutschland, die ganzen pädokriminellen Darknet-Foren leerräumen könnten. Da müsste eigentlich die politische Ansage kommen, dass das gemacht wird. Das ist nicht passiert und ich glaube, das zeigt auch, dass am Ende das hier ein politisches Versagen ist. Die Verantwortung, die trägt die Innenministerkonferenz, die trägt vor allen Dingen auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie hat sich immer wieder hingestellt, hat den Eindruck vermittelt, dass das nun funktioniert, dass es besser geworden sei. Aber es ist nichts besser geworden. Es ist einfach gar nichts passiert.
Ihr habt ja auch das Bundesinnenministerium nochmal angefragt, die euch geschrieben haben, dass sie Prozesse, Zitat, evaluiert und angepasst haben. Was das aber konkret bedeutet, das ist aber unklar.
Genau, während man von Behördenseite jahrelang entweder hört, wie schwierig das alles ist, oder beschwichtigende Pressestatements, wo irgendwie der Eindruck vermittelt wird, das passt schon alles, wir sind dabei und wird alles besser. Und dann erfährt man irgendwie ein paar Jahre später, gar nichts besser geworden.
Was würdest du jetzt sagen nach eurer Recherche, sind die Gründe, warum ändert sich da einfach nichts dran?
Das Spannende ist, dass wir hier eine Vielzahl von Gründen haben, die alle für sich genommen nicht ausreichen würden, dass sich nichts tut. Aber weil es so viele gibt, schaffen sie es am Ende doch, dass nichts passiert. Also wir haben einerseits diese Kompetenzlücke zwischen Bund und Ländern. Die Länder wären eigentlich zuständig, juristisch. Praktisch wäre eigentlich das BKA zuständig. Normalerweise kennt man es so, dass Sicherheitsbehörden eher lieber Befugnisse an sich reißen, weil damit kriegt man mehr Prestige, mehr Geld, mehr Einfluss. Und hier haben wir eher einen Fall, wo sie das gerne von sich wegschieben. Klassischerweise wäre das eine Ländersache. Also Gefahrenabwehr und Polizeiarbeit ist klassischerweise in Deutschland Sache der Länder. Das heißt, da sind eigentlich Staatsanwaltschaften und Landeskriminalämter dafür zuständig. Praktisch spricht alles gegen eine Länderzuständigkeit. Wir haben international ausgerichtete Foren. Wir haben Online-Straftaten. Wir haben sehr spezialisiert und professionell vorgehende Tätergruppierungen. Das heißt, das sind alles Dinge, die für einen sehr spezifischen und speziell geschulten Einsatz von Polizeikräften sprechen. Und nicht umsonst ist klassischerweise in Deutschland daher das Bundeskriminalamt dafür zuständig, auch solche Plattformen zum Beispiel abzuschalten. Und das Bundeskriminalamt ist auch schon dafür zuständig, zum Beispiel im Bereich von Hate Speech Bilder aus dem Netz löschen zu lassen und auch Missbrauchsdarstellungen, die zum Beispiel bei Facebook zirkulieren. Da ist auch in Deutschland das Bundeskriminalamt für zuständig. Das heißt, operativ würde man dieser Sache dem BKA zuschieben wollen. Und rein juristisch ist es aber Ländersache. Da gibt es ein Vakuum, was nicht geschlossen wird. Dann haben wir natürlich Personalmangel in den Behörden. Das heißt, niemand schreit Hurra, wenn es noch mehr Arbeit gibt. Plus, das darf man natürlich auch nicht vergessen, es schreien auch nicht alle Polizistinnen und Polizisten Hurra, wenn sie hören, wir bitten jetzt dich mal, dich um Kindesmissbrauch zu kümmern, diese Bilder zu sichten, in diesem Thema zu arbeiten. Ich persönlich weiß selber, wie belastend das sein kann mittlerweile. Und ich kann das keinem verübeln, dass man sagt, ich mache viele Dinge mit, aber das mache ich nicht. Denn das ist sehr belastend. Das sind Bilder, die man nicht mehr vergisst. Und dann haben wir außerdem zumindest mal rechtliche Fragen, die geklärt werden müssen. Keine juristischen unüberwindbaren Probleme, aber es gibt das sogenannte Legalitätsprinzip. Das heißt, dass ein Staat oder staatliche Ermittler müssen erstmal ermitteln, wenn sie Kenntnis von Straftaten erlangen. Das heißt, in dem Fall könnten sie nicht einfach Bilder löschen, sondern sie müssten zumindest mal die Beweise sichern. Also das, was wir aus juristischen und ethischen Gründen nicht gemacht haben, nämlich die Sachen alle runterladen, das müssten Behörden tun, um das Legalitätsprinzip einzuhalten, aber dann hätte man auch das eingehalten. Und zuletzt kann man dann natürlich auch immer noch fragen, ja okay, wir sind jetzt hier in Deutschland und wir kreiden das jetzt den deutschen Behörden an. Man kann das doch auch genauso gut fragen, warum machen die französischen, die niederländischen, die spanischen, die US-amerikanischen, die kanadischen, die australischen Behörden, das sind alles Länder, die führend sind im Bereich Cyberermittlungen, warum machen die das nicht? Ja, und das ist auch so ein leichter Grund, dass es in deutschen Staatsanwaltschaften heißt, naja, wir sehen das schon irgendwie, dass es gelöscht werden müsste, aber wir wissen ja auch nicht, ob wir damit vielleicht unseren Kolleginnen und Kollegen in den USA, die gerade an was dran sind, irgendwas kaputt machen. Das müsste man ja alles immer abklären. Ja, das heißt, aus dieser Gesamtgemengelage an Gründen gibt es so eine Situation, die undurchschaubar ist für die Handelnden an der Basis, sage ich mal, in den Behörden. Und weil dann gleichzeitig die politische Ansage fehlt, ey, ihr müsst jetzt einen Weg finden, werden eben die ganze Zeit eher Gründe gesucht, warum das alles nicht so einfach ist. Deswegen tut sich nichts bisher.
Wie ist denn jetzt deine Einschätzung nach und durch eure Recherche? Könnte sich da was ändern?
Also Herr Reul hat zumindest versprochen, dass er es wieder mit auf die Innenministerkonferenz nehmen wird. Die nächste Innenministerkonferenz ist im Juni 2025 in Bremerhaven. Es würde mich sehr überraschen, wenn Herr Reul sein Versprechen bricht, was er im Fernsehen abgibt, dass er es zumindest mal mitnimmt als Thema. Ich würde keinesfalls aber dafür meine Hand ins Feuer legen, dass wir dieses Problem schnell in den Griff bekommen. In den Foren hat man fast schon mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass wir es waren und es ein journalistisches Projekt war, was dann aber auch abgeschlossen war. Dass es also weiterhin nicht die Behörden sind, die das dann auf Dauer machen. Und ich glaube, jetzt ist es dann an den Behörden, den Pädokriminellen nicht mehr weiter in diesen Gefallen zu tun und untätig zu bleiben.
Danke, Daniel.
Sehr gerne.
Die ganze Recherche findet ihr bei Steuerung F und Panorama von Daniel Moosbrucker, Robert Bongen, Lisa Hagen und Tobias Hübers. Da könnt ihr dann auch die Dachgeschosswohnung sehen, in der diese Recherche stattgefunden hat. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Am Montag geht's hier um den Germanwings-Absturz vor dann genau 10 Jahren. Wir klären, warum viele Angehörige weiterhin vor Gericht ziehen, obwohl die offiziellen Untersuchungen zur Absturzursache längst abgeschlossen sind. Autor der heutigen Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Jakob Böttner, Konrad Winkler, Marie-Noel Zwieler und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Tschüss. Und noch ein Podcast-Tipp. Gerichtssaal 237 von meinen NDR-Kolleginnen Elke Spanner und Anna Rüther. Die beiden sprechen dort alle zwei Wochen über spannende Fälle, die in diesem Gerichtssaal 237 verhandelt werden. Es geht um Tötungen im Cannabiswahn, um illegale Autorennen, Auftragsmorde und IS-Rückkehrer. Im Gespräch mit Anna schildert Elke ihre persönlichen Eindrücke und erklärt, warum Urteile manchmal ganz anders ausfallen, als man vielleicht denken würde. Gerichtssaal 237 findet ihr in der ARD-Audiothek. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage mittwochs. Den Link dahin findet ihr nochmal in unseren Shownotes.